RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Juliette Groß. Auch die Europäische Union verzichtet vorerst darauf, weitere Zölle auf bestimmte US-Produkte zu erheben. Präsident Trump lobte die Ankündigung. Aus der Nachrichtenredaktion Laura Janke.
Trump sprach von einem klugen Schritt. Die EU sei zu Vergeltungsmaßnahmen bereit gewesen, habe sich aber anders als China entschieden, sich zurückzuhalten. Für China gelten nach Angaben aus dem Weißen Haus Zollaufschläge von 145%. Für viele andere Staaten hatte Trump angekündigt, einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal auf Eis zu legen. Daraufhin hat die EU entschieden, geplante Abgaben auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA für 90 Tage ruhen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, man wolle Verhandlungen eine Chance geben.
Die britische Regierung denkt darüber nach, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Wie der Telegraph berichtet, ist das eine von mehreren Optionen, die heute auch Thema beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe sein dürfte. Aus der Nachrichtenredaktion David Rühl.
Bis zu 5 Jahre könnten britische Soldaten dem Zeitungsbericht zufolge in der Ukraine stationiert sein. Sie sollen helfen, die ukrainische Armee neu aufzustellen, die gerade versucht, den russischen Angriffskrieg abzuwehren. Die Überlegungen gehören zu einer Militärstrategie, die Großbritannien mit Frankreich führt. Beide Länder glauben, dass Russland in 5 Jahren wieder in der Lage sein wird, einen neuen, umfassenden Krieg zu beginnen. Außerdem stellt Großbritannien der Ukraine 500 Millionen Euro zur Verfügung für Radarsysteme, Panzerabwehrminen und Hunderttausende Drohnen.
Bei einem Hubschrauberabsturz in New York sind 6 Menschen ums Leben gekommen. Der Helikopter war in den Hudson River gestürzt. Auch Kinder waren unter den Opfern. Aus New York, Giselle Uka.
Im Helikopter saß eine spanische Touristenfamilie mit 3 Kindern. Direkt nach dem Absturz waren zahlreiche Einsatzkräfte mit Booten an der Unglücksstelle. Die Ursache für den Absturz wird noch untersucht. Zeugen berichten, dass der Hauptrotor sich in der Luft vom Hubschrauber gelöst haben soll. Ein Video, das im Netz kursiert, zeigt, dass der Helikopter wie ein Stein ins Wasser gestürzt ist. Währenddessen lösen sich mehrere Einzelteile, die kurze Zeit später ebenfalls im Fluss landen.
Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Europa League seine Chancen auf den Einzug ins Halbfinale gewahrt. Im Viertelfinal-Hinspiel trennten sich die Hessen 1:1 unentschieden vom Londoner Club Tottenham Hotspur. Das Rückspiel findet in einer Woche in Frankfurt statt. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Überall trocken, bei Tiefstwerten von +7 bis -3 Grad. Tagsüber auf dicht bewölkt, im Osten einzelne Schauer, 11 bis 23 Grad. Am Samstag meist sonnig, im Osten mehr Wolken und kaum Schauer, 12 bis 26 Grad. Am Sonntag im Osten länger freundlich. Es ist 3:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
A2 Dortmund-Hannover. Die Überleitungen im Kamener Kreuz zur A1 in Richtung Köln sind wegen Lkw-Bergungsarbeiten gesperrt. Die A7 Würzburg in Richtung Fulda ist zwischen Würzburg-Estenfeld und Gramschatzer Wald auch wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Berlin, die A100 Richtung Wedding ist zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm bis 5 Uhr noch gesperrt. Und in Schleswig-Holstein können wegen des Sturms einzelne Brücken für windanfällige Fahrzeuge gesperrt sein. Bitte achten Sie auf die Anzeigetafeln vor Ort. Kommen Sie gut und sicher an.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Hier ist Birgit Hasselbusch. Willkommen. Trumps Hin und Her mit den Zöllen, die Achterbahnfahrt an den Börsen, darauf blicken wir jetzt noch einmal. Auch gestern gab es wieder ein Kursfeuerwerk an den Börsen. 8% schoss der DAX zum Start nach oben. Die große Erleichterung nach der Kehrtwende, dem großen Zollrückzieher des US-Präsidenten, der noch Stunden zuvor bekräftigt hatte, er werde seine Politik nicht ändern. Wie man den Tag in Frankfurt erlebt hat, darüber hat mein NDR Kollege Markus Schubert mit unserer ARD-Börsenreporterin Heidi Radwilas gesprochen. Und die Frage an Sie, sind die Verluste der letzten Tage und Wochen mit dem Kursfeuerwerk aufgeholt und Ist die Erholung im DAX stabil oder sind da auch ein paar Schnäppchenjäger ausgangs der Kursdelle dabei?
Also man kann grob sagen, dass das, was in den vergangenen Tagen an den Börsen verloren wurde durch den Zollschock, dass das noch nicht ganz ausgeglichen ist. Aber die Richtung, die ist deutlich nach oben. Also beispielsweise in Deutschland beim DAX, auch bei den anderen deutschen Aktienindizes, beim MDAX und beim SDAX geht es nach oben. Und beim DAX ging es sehr deutlich sogar nach oben. Da sind wir mittlerweile bei einem Plus von circa so 5%. Wenn man in Richtung USA schaut, da gab es ja extremes Kursfeuerwerk, so sagt man das ja so schön, weil eben, da waren die deutschen Börsen schon zu, da wurde eben bekannt, dass US-Präsident Donald Trump die sogenannten reziproken Zölle gegen sehr viele Länder der Erde erstmal für 90 Tage aussetzen will. Und da ging es richtig ab an den US-amerikanischen Börsen, hat ja unter anderem den größten Gewinn, der hat der Nasdaq 100 gemacht, über 12%, also ist schon erstaunlich. Und heute geht es aber bei den großen Indizes ein Pön wieder nach unten. Das heißt, da kann man sich jetzt fragen, die einen mögen sagen, na gut, da macht vielleicht irgendjemand jetzt doch noch Kasse, nachdem es so extrem hoch ging. Und andere, die haben schon durchaus auch gesagt, na ja, es bleibt eben am Ende doch der Markt etwas unsicher, sodass manche Leute ja sich doch verabschieden möchten aus dem Aktienmarkt, weil sie der ganzen Chose eben nicht trauen.
Bleiben wir noch auf dem US-Finanzmarkt. Dort waren US-Bundesanleihen zuletzt sehr stark unter Druck geraten und das hat auch die Zinsen für sie erhöht. Haben sich Trump und seine Ökonomen dieses Problem mit ihrer Politik selbst eingeschenkt und könnte das auch seinen Rückzieher mit erklären?
Ja, würde ich definitiv so sehen. Also ehrlicherweise, wenn Sie jetzt sagen, haben Trump und seine Ökonomen sich das eingebrockt, da will ich fast sagen, ja, Trump hat sich das, glaube ich, fast alleine eingebrockt. Ich will gar nicht wissen, was der eine oder andere Ökonom dahinter vorgehaltener Hand so sagt oder wie die sich abends teils die Haare raufen. Denn es ist das Problem seiner erratischen Politik, die kennzeichnet ihn nun mal. Und die sorgt eben dafür, dass dieses permanente Hü und Ho und dieses Auf und Ab dermaßen für Unsicherheit sorgt und das Vertrauen auch in sozusagen die Zukunft dieses Staates und auch der Finanzen dieses Staates einfach stark erschüttert hat zuletzt, sodass eben, ja, auch keine Interesse mehr so groß war an den US-Staatsanleihen oder da Zweifel bestanden, sind die überhaupt noch sicher? Und das hat ja dann immer zur Folge, dass eben die Renditen stark anziehen. Ist auf Deutsch gesagt richtig teuer wird, wenn man sich Geld leihen will. Das müssen die USA, denn die haben viele Schulden. Und ja, das glaube ich, das ist dann wohl auch bei Donald Trump angekommen, dass das einfach nicht geht, dass er sich das nicht leisten kann.
Eine andere Lesart ist die, Trump Jr. zum Beispiel und seine Familienstiftung und alle anderen, die nahe am Präsidenten sind oder seine Börsentipps beherzigen, haben beim Rein-Raus mit Zöllen Kasse gemacht an der Börse, zulasten anderer, versteht sich. Ist das plausibel?
Ja, es gibt zumindest den Vorwurf, die US-Demokraten, einige davon, die lassen sogar das böse Wort des Insiderhandels fallen und fordern, dass man diese ganze Chose untersucht. Die Chose nämlich, dass ja zuerst die Kurse total nach unten gebrochen sind, nachdem eben Donald Trump diese krassen Zölle angekündigt hat, um sie dann kurz drauf wieder zurückzunehmen, was die Kurse dann extrem nach oben hat schießen lassen. Und man fragt sich dann eben von Seiten der Demokraten, ja, wer wusste denn in dem Umfeld von Trump davon? War das wirklich so eine Überraschung, wie es uns allen vorkam? Oder waren da einige dabei, die vielleicht wussten, gut, da geht jetzt was und dann steige ich jetzt ein, zumal ja Trump noch einen Post selber abgesetzt hatte, wenige Stunden bevor er das verkündet hat, dass er die Zölle auf Eis legen will. Und da hat man schon gesagt, war das vielleicht so ein Hinweis, kauft jetzt. Und wer das dann gemacht hat, hat viel Geld verdient. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass da irgendwas geplant war, dass da irgendwer von irgendwas wusste. Da gibt es gar keinen Hinweis, 0,0 im Augenblick. Aber die Demokraten fordern eben, das muss sich genau angeguckt werden von der Börsenaufsicht. Und da müssen wir natürlich jetzt gespannt bleiben, was da mal möglicherweise noch rauskommt.
Heidi Radwilas aus dem ARD-Börsenstudio in Frankfurt. In der EU wurde eine Reaktion auf die amerikanischen Stahl- und Aluminium-Importzölle der USA beschlossen. Sonderzölle auf einige Waren von Erdnussbutter bis Luxusjachten, die kommende Woche in Kraft getreten wären. Gleichzeitig wurde betont, man könnte auch schwerere Geschütze auffahren, sei aber auch zu Verhandlungen bereit, bis hin zum Freihandel. Nun werden die Waffen erst einmal niedergelegt im übertragenen Sinne und es wird abgewartet, wie Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt erläutert.
Die Sache ist ganz einfach, sagt EU-Kommissionssprecher Olaf Gill.
We've pushed the pause button. Pause.
Pause. Viel mehr Neues gäbe es zu diesem Zeitpunkt nicht. Keine neuen Erkenntnisse über die Verhandlungsbereitschaft des US-Präsidenten, keine weiteren Beschlüsse. Es gelte lediglich
We've pressed the pause button to allow space for negotiations.
Für Raum für weitere Verhandlungen wird also für 90 Tage auf Eis gelegt, das erste Paket von EU-Gegenzöllen auf US-Produkte, für die die Mitgliedstaaten grünes Licht gegeben hatten. Manches aus diesem Paket, etwa Zölle auf Jeans und Motorräder, hätte bereits ab kommender Woche gelten sollen. Weitere Zölle auf Lebensmittel, Textilien und manche Stahlprodukte dann ab Mitte Mai oder Dezember. All dies wäre eine Reaktion auf die von Trump bereits im März verhängten Zölle auf Stahl und Aluminium. Und diese Reaktion ist auch noch nicht vom Tisch, so Kommissionssprecher Olaf Gill.
All our instruments are on the table. We want to talk to the Americans.
Alle unsere Instrumente liegen auf dem Tisch. Wir wollen mit den Amerikanern sprechen. Wir wollen Abkommen erzielen, die beiden Seiten zugutekommen. Wir haben ihnen einen 0-zu-0-Zoll angeboten für Industrieprodukte und Autos. Wir glauben, dass wir alle möglichen vorteilhaften Ergebnisse für beide Seiten erreichen können.
Bislang ist der US-Präsident allerdings nicht auf diese Angebote eingegangen. Sein Einlenken bezieht sich nun lediglich auf den pauschalen Zoll von 20% auf Importe aus der EU, wie er sie vergangene Woche auf bunten Tafeln im Rosengarten des Weißen Hauses veranschaulicht hatte. Deshalb sei es gut, dass die EU nun besonnen reagiert, sagt Bernd Lange, der Vorsitzende des Handelsausschusses des EU-Parlaments, der gerade zu Gesprächen in Washington ist.
Wir haben ja im Moment noch in Kraft illegale Zölle auf Autos und auf Aluminium und Stahl, was in die USA importiert wird. Insofern ist es sinnvoll, jetzt nochmal auch hier das Signal zu geben, wir wollen verhandeln, auch mit einer klaren Frist versehen.
Wenn diese Verhandlungen nicht zufriedenstellend verlaufen, werden unsere Gegenmaßnahmen in Kraft treten, kündigte Kommissionschefin Ursula von der Leyen schriftlich an. Zudem laufen in Brüssel die Diskussionen und Vorbereitungen zu möglichen weiteren Gegenmaßnahmen auf Trumpsche Zollpakete ungehindert weiter. Ein anderer Punkt, dem Brüssel sich zunehmend widmen sollte, ist China, sagt Anna Cavazzini, die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im EU-Parlament.
Da geht der Handelskrieg ja weiter und eskaliert. Und ich habe einfach große Sorge, dass viele Produkte dann umgeleitet werden und hier auf dem europäischen Markt gedumpt werden. Und da muss die Europäische Kommission viel rigoroser vorgehen, was die Schutzmaßnahmen angeht.
Und überhaupt, auch wenn die pauschalen 20% Zölle für Europa erstmal nicht kommen, der Chaos-Faktor sei ja keineswegs weg, so Daniel Caspari, der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament.
Wir wissen nicht, wie es in den USA weitergeht. Und das heißt, wir müssen dringend unsere eigene Agenda verfolgen, also den Binnenmarkt endlich vollenden in der Europäischen Union. Handelsabkommen abschließen mit denen, die mit uns Handel treiben wollen. Ich denke insbesondere an das Mercosur-Handelsabkommen, an Länder wie Indien, Indonesien, um nur einige Beispiele zu nennen.
Denn auch unabhängig von Entwicklungen der letzten Tage gelte für die EU ja vor allem, betont auch Kommissionschefin Ursula von der Leyen, klare, vorhersehbare Bedingungen sind für das Funktionieren von Handel und Lieferketten unerlässlich.
Die neue US-Zollpolitik. Was bedeutet all das am Ende für Verbraucher und Anleger in Deutschland und Europa? Darüber haben wir am Abend gesprochen in der ARD-Talksendung Mitreden – Deutschland diskutiert. Also zum Thema, wie hart trifft uns Trumps Zollkrieg? MDR-Reporterin Ulrike Köhler fasst einige Aspekte zusammen.
Deutsche Unternehmen fürchten um ihre Absatzmärkte, Kleinanleger um ihre Aktienanlagen. Und wie sich der Handelsstreit auf die Geldbeutel jedes Einzelnen auswirkt, ist noch völlig unklar. Auch wenn Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden für Verbraucher erstmal vorsichtig Entwarnung gibt.
Die Produkte, die wir jetzt nicht mehr in den USA absetzen können, müssen irgendwo hin. Und ein Teil davon wird sicherlich auf den deutschen Markt dann landen und hier tendenziellen Preisdruck nach unten auslösen. Hinzu kommt China, die werden ja auch zusehen, dass sie neue Märkte erschließen. Das heißt, die Sorge, also aus Sicht der deutschen Industrie, ist dann eben, dass chinesische Waren den europäischen Markt überschwemmen werden. Und das würde dann halt hier zu Preissenkungen führen.
Hörer Herr Ahmed aus Köln sieht asiatische Länder in der Produktentwicklung weit vorn und schlägt deshalb vor, Handelspartner verstärkt dort zu suchen.
Warum nicht stärkere Bündnisse eingehen? Mit China, mit Indien, mit Taiwan oder Vietnam, dass wir quasi auch unsere Forschung da besser zurechtlegen sollten oder die Weichen dahin legen sollten.
Thomas Niederschwalberer aus München und Miguel Sova aus Wittenberg geben allerdings zu bedenken, dass die Demokratie in einigen asiatischen Staaten auf tönernen Füßen stehe.
Da sind es ja vor allem China und Indien. Und das sind ja beides Länder, die weder unsere Werte teilen, noch die in irgendeiner Weise zuverlässiger sind als die USA.
China ist ja ein autokratischer Staat, der die Wirtschaftspolitik auch benutzt für machtpolitische Zwecke.
Jens Katzek vom Automotive Cluster Ostdeutschland setzt darauf, Handelspartner auch nach ihrer politischen Zuverlässigkeit zu bewerten und damit auch eine Verbesserung der Situation herbeiführen zu können.
Ich glaube ehrlich, dass die Chinesen gerade stärker auf Europa sich zubewegen werden. Das wiederum könnte eine Chance auch sein für den Ukraine-Konflikt. Denn dort haben die Chinesen sich in der Vergangenheit sehr stark auf Russland zurückgezogen. Wenn die jetzt sagen, wir müssen mit Europa besser zusammenarbeiten, dann können die Europäer auch sagen, ja, machen wir gerne. Aber das bedeutet auch, sagt den Russen, die sollen endlich aus der Ukraine raus.
Neben den Auswirkungen auf den Handel weltweit hatten die Entscheidungen von US-Präsident Trump auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanz- und Aktienmärkte, merkt Hörer André Heinze aus Berlin an.
Das, was da gerade an den Märkten passiert, ist nicht real. Hat Trump vielleicht da irgendwie auch seine Finger mit drin? Der Mann ist natürlich auch Unternehmer, der ist nicht nur Präsident. Man kann es ihm nicht nachweisen, aber es macht ja Sinn, so zu spielen.
Finanztipp Anlageberater Nadine Graf rät trotz der aktuellen Turbulenzen an den Aktienmärkten zu Ruhe.
Wenn ich breit gestreut investiere, zum Beispiel über einen Aktien-ETF, das ist relativ günstig. Ich habe auch eine breite Streuung da drin, das heißt, ich habe Aktien aus der ganzen Welt drin. Und das dann auch möglichst langfristig, also mindestens 15 Jahre sagen wir immer dafür, damit sich eben solche Schwankungen, wie wir jetzt gerade sehen, die auch sehr dramatisch ausfallen können, damit sich das Depot davon wieder erholen kann.
Wie sich letztendlich die Entscheidungen von Donald Trump auf Deutschland und Europa auswirken, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Ob und wann Trump Deutschland und Europa mit weiteren Zöllen belegt, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.
Gedanken aus der ARD-Talk-Sendung Mitreden. Deutschland diskutiert zum Thema, wie hart trifft uns Trumps Zollkrieg. Es ist 3.16 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Die große Wirtschaftswende hatte Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz im Wahlkampf versprochen. Nun liegt der Koalitionsvertrag, der die Grundlage für die künftige schwarz-rote Regierung darstellt, da. Aber wer darin nach dem großen Wurf für die Wirtschaft und das Land sucht, wird eher enttäuscht. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat es so formuliert. Der Anfang sei gemacht, nun müsse aber mehr Mut folgen. In den Tagesthemen im ersten hat Ingo Zamperoni darüber mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratscher gesprochen. Und er wollte wissen, ob der Ökonom die Einschätzung der DIHK teilt.
Ja, das ist eine gute Einschätzung. Es gibt auf der einen Seite wenig Verlässlichkeit, keine klaren Perspektiven. Das ist eine Schwäche. Und gerade in diesen Zeiten, in denen die Unsicherheit groß ist, Unternehmen verunsichert sind, braucht es einen klaren Kompass. Und der fehlt sicherlich im Koalitionsvertrag, wo man in 10, 15 Jahren sein will. Auf der anderen Seite erlaubt es einer neuen Bundesregierung auch Flexibilität. Und die Welt verändert sich so schnell, dreht sich so schnell weiter, dass es gut sein kann, eben auch, dass eine Bundesregierung nicht durch einen Koalitionsvertrag so gebunden ist, dass ihr letztlich nachher vielleicht die Hände gebunden sind.
Aber bräuchte es nicht vielleicht ein bisschen entschiedenere Reformansätze? Ein Vorwurf lautet beispielsweise, dass diese Vorschläge ja zu sehr oldschool, irgendwie 90er Jahre seien, also erhöhte Pendlerpauschale, Mütterrente, alle solche Dinge. Bräuchte es da nicht mehr Mut?
Ja, der Mut fehlt. Der Koalitionsvertrag ist letztlich eine Zementierung des Status quo. Man will die eigenen Wählerklientele bedienen. Es ist vor allem die Babyboomer, die davon profitieren. Wir haben Pendlerpauschale genannt, viele andere Elemente. Auch gerade die Rente, die natürlich sehr teuer ist und was wichtig ist. Hier wird dann verwiesen, das Rentenniveau soll stabilisiert werden. Heißt letztlich höhere Steuern oder höhere Steuerbeiträge. Gerade für die junge Generation, also die junge Generation wird einen großen Teil dafür zahlen. Und was mir am meisten fehlt, ist das Thema Europa. Das ist eine Nabelschau im Koalitionsvertrag. Das Thema Europa kommt ganz am Ende. Und gerade in diesen Handelskonflikten mit den USA, was auch mit China passiert, brauchen wir ein stärkeres Europa. Und da ist sehr wenig im Koalitionsvertrag. Und da hätte ich mir gewünscht, gerade aus wirtschaftlicher Sicht, ein klares Bekenntnis. Wir müssen Europa stärken. Wir müssen europäische Reform voranbringen. Und auch in dieser Hinsicht fehlt der Mut und der klare Kompass, wie Deutschland wieder zukunftsfähig wird.
weil Sie eingangs eben von Verlässlichkeit gesprochen haben. Wenn jetzt so einiges zwar gewünscht wird, aber dann völlig unter Finanzierungsvorbehalt steht, wie kann denn da Vertrauen, wie kann denn da Verlässlichkeit entstehen?
Nein, die neue Bundesregierung muss sich beweisen. Sie muss immer wieder von Neuem beweisen, dass sie liefern kann. Und das kann nach hinten losgehen. Das hat man unter der Ampelregierung gesehen, die dann eben nicht mehr handlungsfähig war, weil man intern zerstritten war. Es kann aber auch etwas Positives sein, dass man bei jeder Herausforderung die Parteien, auch drei Parteien letztlich, sich zusammenraufen müssen und sagen, so wollen wir das Problem lösen. Sie müssen das Vertrauen sich erst verdienen. Und das ist auch gut so. Ein Koalitionsvertrag ist Papier, aber in der Realität kommt es dann auf die Leute drauf an, auf die Menschen in der Bundesregierung, die dann hoffentlich die richtigen Entscheidungen im richtigen Augenblick treffen.
Die Wirtschaftsprognose, an der Sie auch beteiligt waren für kommendes Jahr, liegt hier überraschenderweise dann bei all den Vorzeichen bei 1,3% nach gerade mal 0,1% in diesem Jahr. Woher kommt diese Zuversicht?
Naja, das muss man offen und ehrlich sagen. Es ist immer noch die Annahme, dass es keine Eskalation, keine weitere Eskalation im Handelskonflikt gibt, dass es keinen Konflikt oder eine Ausweitung des Kriegs in der Ukraine gibt. Da sind also viele Annahmen, die dem zugrunde liegen. Der Grund für dieses starke Wachstum ist, dass die deutsche Wirtschaft noch immer stark unter seinem Potenzial produziert. Wir haben eine Schwäche nicht nur bei den privaten Investitionen, sondern auch beim privaten Konsum. Hier geht es nicht nur um die Unternehmen, die verunsichert sind, sondern auch viele Menschen. Seit anderthalb Jahren steigen die Reallöhne wieder, also die Einkommen steigen stärker als die Preise. Aber viele Menschen sind verunsichert und legen das Geld lieber auf die hohe Kante. Also es ist eine Kombination von wenig Exporte, geringe Nachfrage in der Binnenwirtschaft und unsere Hoffnung, und man muss ehrlich sagen, es ist eine Hoffnung, ist, dass eben über die nächsten ein, zwei Jahre nicht schief geht und die deutsche Wirtschaft dadurch wieder sein Potenzial heben kann.
Eine Menge Hoffnung dabei, aber dann sprechen wir mal kurz einen dieser Faktoren, der da das vielleicht wieder verändern könnte, den Sie da gerade angerissen haben. Das Ganze findet ja vor dem Hintergrund statt, dass US-Präsident Trump mit seinen Zollentscheidungen da droht, die ganze Weltwirtschaft irgendwie in die Krise oder ins Chaos zu stürzen. Wie widerstandsfähig sehen Sie da die deutsche Wirtschaft?
Die deutsche Wirtschaft ist sehr exponiert. Wir sind extrem abhängig von den Exporten nach China, aber auch den USA und von den globalen Lieferketten. Also Deutschland hat hier sehr viel zu verlieren. Und das kommt zu einer Zeit, in der die deutsche Wirtschaft, vor allem die Exportunternehmen, die Automobilbranche, der Maschinenbau, extrem angeschlagen, extrem verletzlich sind. Und nochmals, wir brauchen eine klare Strategie, wie wir mit diesen Risiken, diesen Bedrohungen umgehen. Und die Antwort muss sein, eine Stärkung Europas. Wir müssen Europa reformieren, um wieder mehr strategische Souveränität auch zu bekommen und uns gegen diese externen Schocks, man kann sich nicht schützen, aber zumindest die Risiken etwas abzufedern.
Aber kann man diese Risiken überhaupt abfedern, wenn Trump da jetzt gefühlt täglich die Grundlagen, Voraussetzungen wieder ändert, heute so, morgen so, können da die Maßnahmen, auch die jetzt in diesem Koalitionsvertrag geplant sind, überhaupt greifen, schnell und flexibel genug?
Eine schwächere Weltwirtschaft bedeutet, dass wir mehr auf die eigene Wirtschaft, auf die Binnenwirtschaft in Deutschland und Europa uns verlassen müssen. Das erfordert, dass die neue Bundesregierung auch einen Impuls setzt, dass sie Menschen steuerlich entlastet, dass sie Unternehmen steuerlich entlastet. Und hier wissen wir eben, das ist eher für die Zukunft vorgesehen, alles noch sehr schwammig und sehr unsicher. Eigentlich bräuchten wir auch eine steuerliche Belastung, sowohl für Unternehmen, aber auch für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen. Und da ist kein klares Bekenntnis im Koalitionsvertrag. Das ist eine Absichtserklärung, aber hier bleibt eben sehr viel offen und wir brauchen gerade in diesem Umfeld dringender denn je einen nationalen, also einen Impuls innerhalb Deutschlands und Europa. Und das wird eine der großen Herausforderungen für die Bundesregierung sein. Und wie man es finanzieren will, das ist eben ungeklärt.
Ökonom Marcel Fratscher vermisst mutige Ideen und Entscheidungen im Koalitionsvertrag von Union und SPD.
Der Stichtag.
Und da geht es jetzt um eine prägende Figur der deutschen Arbeiterbewegung. Heute vor 200 Jahren wurde in Breslau Ferdinand Lassalle geboren. Peter Meyer-Hüsing mit einem Porträt.
Ein heißblütiges Temperament, gepaart mit großem Selbstbewusstsein, offenbart sich schon früh bei Ferdinand Lassalle. Als 12-Jähriger fordert er einen Konkurrenten um die Gunst eines Mädchens schriftlich zum Duell heraus. Zum Glück kommt es nicht zum pubertären Waffengang. Der Sohn eines jüdischen Tuchhändlers aus Breslau stürzt sich dann ebenso leidenschaftlich in das Studium der Philosophie und begeistert sich für die Ideen der Frühsozialisten. Bei einem Besuch Heinrich Heines in dessen Pariser Exil ist der Dichter außer sich vor Begeisterung über den Feuergeist.
In diesem 19-jährigen Jüngling sehe ich den Messias unseres Jahrhunderts.
Lassalle liest das Kommunistische Manifest, korrespondiert mit Marx und Engels, ruft während der Revolution 1848 zur Bewaffnung der Bürger auf, was ihm einen kurzen Gefängnisaufenthalt einbringt, und agitiert weiter im Geheimen für sozialistische Ideen. Die Reaktion herrscht nun. Keine gute Zeit für demokratische Reformen und sozialistische Ideen. Nur langsam und verhalten formiert sich erneut eine Arbeiterbewegung. Ferdinand Lassalle spricht bei Bildungsvereinen, propagiert die politische Selbstorganisation der Arbeiter. Er erhält eine Anfrage des Leipziger Vereins Vorwärts, wo man eine überzeugende Führungsfigur sucht. Bei Marx waren sie abgeblitzt, nun antwortet Lassalle.
Der Arbeiterstand muss sich als selbstständige politische Partei konstituieren und das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht zu dem prinzipiellen Losungswort und Banner dieser Partei machen.
Die Leipziger sind begeistert. Am 23. Mai 1863 konstituiert sich nun in der sächsischen Stadt der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein ADAV mit Lassalle als Präsidenten samt umfassender Machtbefugnisse. Der Lyriker Georg Herweg steuert das Bundeslied bei, die Kampfhymne für die Arbeiterbewegung, sich endlich zu organisieren.
Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.
Lassalle will den Kapitalismus überwinden durch Genossenschaften der Arbeiter, die gemeinsam produzieren und die Gewinne erhalten. Er ist überzeugt, dass der Übergang zum Sozialismus friedlich und innerhalb des bestehenden Staates erreicht werden kann. Doch aller großen Ideen und schlagkräftigen Organisationen zum Trotz, Lassalle überlebt die Gründung des ADAV gerade mal 18 Monate. Er stirbt dieses Mal tatsächlich in einem Pistolenduell und ja, wegen einer Frau. Zu Lassalles Totenfeier ertönt erstmals die später so populäre Arbeiter-Marseillaise, extra gedichtet für diesen Anlass.
Nicht zählen wir den Feind, nicht die Gefahren all. Marsch, 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 der kühnen Bahn nun folgen wir, die uns geführt, Lassalle.
Oft als maßlos oder arrogant kritisiert, dann wieder als einer der bedeutendsten Kerle, so Friedrich Engels, geachtet, bleibt seine prägende Rolle für die Arbeiterbewegung in Deutschland bis heute unstrittig. Geboren wurde Ferdinand Lassalle heute vor 200 Jahren.
Der Stichtag war das von Peter Meyer-Hüsing.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Hendrik Lückhoff. Das war ein harter Kampf, aber er hat sich gelohnt. Eintracht Frankfurt hat sich in der Fußball-Europa League eine gute Ausgangslage erarbeitet für das Viertelfinal-Rückspiel nächste Woche. Im Hinspiel am Abend bei Tottenham Hotspur in London holte die Eintracht ein 1:1. Daniel Hörl hat das Spiel gesehen.
Eintracht Frankfurt verschafft sich eine gute Ausgangslage für das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League. Ringt Tottenham Hotspur beim Auswärtsspiel ein 1:1 in London ab. Hugo Ekitike mit dem frühen Führungstreffer in der 6. Minute, ausgeglichen in Minute 26 durch ein Hackentor von Pedro Perro. Danach Tottenham überlegen. Tottenham mit den größeren Möglichkeiten trifft zweimal die Latte, kann aber nicht zum zweiten Mal netzen. Und deshalb geht es mit einem 1:1 in das Rückspiel kommende Woche im Frankfurter Waldstadion.
Ein kurzer Blick zum niederländischen Fußball. Der trauert um Leo Beenhakker. Der frühere Nationaltrainer der Niederlande ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er betreute die Elftal zwischen 1985 und 86 sowie nochmal bei der WM 1990 in Italien, als die Niederländer das Skandalspiel rund um die Spuckattacke von Frank Rijkaard gegen Rudi Völler im Achtelfinale gegen Deutschland verloren. Seine größten Erfolge feierte Beenhakker im Vereinsfußball. Unter anderem holte er als Trainer von Real Madrid Ende der 80er Jahre 3 Meistertitel in Folge. Jetzt in die Handball-Bundesliga. Da hat der SC Magdeburg das Nachholspiel gegen den HC Erlangen deutlich gewonnen. Der deutsche Meister setzte sich mit 30:19 durch und hat damit weiter alle Chancen auf die Titelverteidigung. Aus Magdeburg, Frank Martin.
Magdeburg von Beginn an drin in der Partie, führte nach 7 Minuten mit 5:1, zur Halbzeit mit 14:9. Im zweiten Durchgang Magdeburg mit der Schönheit des Handballs und in der 45. Minute beim 24:14 erstmals 10 Tore vor, die Vorentscheidung in dieser Begegnung. Erfolgreichster Werfer für den SC Magdeburg, Philipp Weber mit 7 Toren. Magdeburg gewinnt das Nachholespiel in der Handball-Bundesliga gegen den HC Erlangen, am Ende deutlich 30:19.
Die Magdeburger bleiben weiter auf Platz 6, haben aber 3 Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz. Gewinnen sie alle, sind sie ganz oben mit dabei. Außerdem hat Lemgo Lippe gegen den tabellenletzten Potsdam gewonnen mit 32:23. Die deutschen Tennisfrauen drohen im Billie Jean King Cup die Finalrunde zu verpassen. In der Qualifikationsrunde des traditionsreichen Nationenwettbewerbs, früher unter dem Namen Fed Cup, hat das DTB-Team das Duell gegen Gastgeber Niederlande klar verloren. Weder die beiden Einzel noch das Doppel konnten die deutschen Tennisfrauen für sich entscheiden. Im zweiten Duell geht's schon heute, am Freitag, gegen die Favoritinnen aus Großbritannien. Nur der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich fürs Finalturnier im September. Und auch für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer war es kein guter Tag. Im ersten Test als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Mai gab es eine klare Niederlage. In Regensburg unterlag das deutsche Team dem Weltmeister Tschechien mit 0:7. Einen Monat vor Turnierbeginn waren allerdings auf beiden Seiten etliche Leistungsträger noch nicht mit dabei, weil in vielen Ligen, wie auch der deutschen Eishockey-Liga, noch gespielt wird.
Das Wichtigste vom Sport mit Hendrik Lückhoff.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 3.31 Uhr mit Juliette Groß. Nachdem US-Präsident Trump angekündigt hat, bestimmte Zölle auszusetzen, ist die EU nachgezogen. Laut Kommissionspräsidentin von der Leyen werden geplante Gegenzölle zunächst auch nicht in Kraft treten. Brüssel-Korrespondent Matthias Reiche ordnet das Vorgehen der Europäischen Union ein.
Es ist erstmal ein Friedensangebot. Das waren ja Gegenzölle. Die Vereinigten Staaten haben ja schon gegen die EU Zölle verhängt auf Autos, auf Aluminium, auf Stahl von 25%. Und die gelten ja auch weiter. Dann gibt es eben diesen Basiszollsatz von 10%, der verhängt wurde, gilt auch weiter. Und da ist es jetzt ein Zugeständnis der Europäischen Union zu sagen, wir nehmen diese Zölle erstmal hin und wir setzen auf Verhandlungen. Aber, das hat Frau von der Leyen ganz klar gesagt, wenn diese Verhandlungen nicht zufriedenstellend sind, dann werden die Gegenmaßnahmen greifen.
Die Ukraine bekommt neue militärische Unterstützung aus Großbritannien. Das britische Verteidigungsministerium hat ein Paket im Wert von umgerechnet mehr als 500 Millionen Euro angekündigt. Die Einzelheiten will Minister Healey heute beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel vorstellen. Zuletzt hieß es in Militärkreisen, dass die Ukraine spätestens Ende des Sommers in große militärische Schwierigkeiten geraten dürfte, wenn Partner nicht weitere Militärhilfen zusagen. In New York ist ein Hubschrauber in den Hudson River gestürzt. Dabei kamen laut Bürgermeister Adams 6 Menschen ums Leben, darunter 3 Kinder. Aus der Nachrichtenredaktion Markus Weber.
Es handelt sich demnach bei den Opfern um den Piloten sowie eine Familie aus Spanien. Sie habe in New York Urlaub gemacht und sei zu einem Rundflug über der Metropole unterwegs gewesen. Einsatzkräfte fuhren nach dem Absturz mit zahlreichen Booten zur Unglücksstelle, aber für die Insassen des Hubschraubers kam jede Hilfe zu spät. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, muss noch ermittelt werden. Augenzeugen berichten, der Hubschrauber sei mitten in der Luft auseinandergebrochen und kopfüber in den Fluss gestürzt.
Die US-Regierung muss einen versehentlich nach El Salvador abgeschobenen Mann zurückholen. Das hat der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschieden und damit einen Eilantrag des Justizministeriums abgelehnt. Der 29-Jährige wurde Mitte März in Baltimore festgenommen und in sein Heimatland gebracht. Er war nach Angaben seiner Anwälte 2011 auf der Flucht vor Bandengewalt illegal in die USA eingereist. Ein Richter hatte ihm aber 2019 Schutz vor Abschiebung gewährt. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber oft dicht bewölkt, im Osten einzelne Schauer, 11 bis 23 Grad. Am Samstag meist sonnig, im Osten mehr Wolken und kaum Schauer, 12 bis 26 Grad. Am Sonntag im Osten länger freundlich, von Westen her gebietsweise Schauer, 14 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
A2 Dortmund-Hannover, die Überleitungen im Kamener Kreuz zur A1 Richtung Köln sind wegen Lkw-Bergungsarbeiten gesperrt. Berlin, die A100 Richtung Wedding, ist zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm bis 5 Uhr noch gesperrt. Und in Schleswig-Holstein können wegen des Sturms einzelne Brücken für windanfällige Fahrzeuge gesperrt sein. Bitte achten Sie auf die Anzeigetafeln dort vor Ort.
Die ARD Infonacht.
Mit Birgit Hasselbusch, hallo. 146 Seiten hat der Koalitionsvertrag von Union und SPD, der auch eine Richtung für den Klimaschutz vorgibt. Aber welche eigentlich? Dieser und anderen Fragen ist meine Kollegin Susanne Henn nachgegangen im Umweltmagazin Global des SWR.
Seit Mittwoch kennen wir den Koalitionsvertrag von Union und SPD und im Mittelpunkt stehen die Themen, die auch schon den Wahlkampf dominierten. Wirtschaft, Migration, Verteidigung, Modernisierung oder auch innere Sicherheit. Wir lösen alle Probleme, verspricht der mutmaßlich nächste Kanzler Friedrich Merz. Aber das, so SPD-Chef Lars Klingbeil, ist nicht ganz einfach.
Dafür ist es notwendig, und das haben wir in den letzten Wochen getan, dass wir Gewissheiten hinterfragen, dass man sich von liebgewonnenen Projekten verabschiedet, dass wir ein gemeinsames Bewusstsein dafür geschaffen haben, die großen Aufgaben anzugehen. Und wir waren uns klar, wir werden uns künftig nicht alles leisten können. Wir müssen priorisieren.
Da stellt sich die Frage, an welcher Stelle der Priorisierungsliste steht eigentlich der Klimaschutz? Denn der kam gestern kaum zur Sprache. Heißt das, er kommt im Koalitionsvertrag auch nicht vor? Darüber rede ich gleich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Martin Polanski. Und außerdem geht es in Global um das Thema, warum ist es eigentlich schon wieder so trocken und was sind die Folgen? Er kam bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages erst ganz zum Schluss zur Sprache, weit hinter allen anderen Themen. Der Klimaschutz. Er spielte bei der Pressekonferenz am Mittwoch eine ziemlich untergeordnete Rolle. Jedenfalls klang es nicht so, als würde er zu den wirklich wichtigen Problemen unserer Zeit gehören. Erst nach einer knappen Dreiviertelstunde fiel von der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken dieser Satz.
Um unsere Lebensgrundlage in die Zukunft unserer Kinder erhalten zu können, werden wir massiv in den Klimaschutz und klimaneutrale Technologien investieren. Wir sind überzeugt, die Klimaneutralität ist ein Wohlstandsversprechen und wir gewährleisten eben dadurch, dass unsere Industrie, dass unsere Gesellschaft bis 2045 klimaneutral werden kann.
Martin Polanski ist Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und er hat sich den Koalitionsvertrag schon mal genauer angeschaut. Herr Polanski, spielt der Klimaschutz dort denn eine genauso kleine Rolle wie gestern auf der Pressekonferenz?
Das würde ich nicht sagen, aber genauso wie auf der Pressekonferenz wird in dem Koalitionsvertrag deutlich, dass Klimaschutz eben stärker gedacht wird, auch beim Thema oder mit dem Thema Wirtschaftlichkeit, Bezahlbarkeit. Das sieht man an verschiedenen Stellen. Der Klimaschutz spielt auch eine zentrale Rolle im Koalitionsvertrag. Viele Seiten, wo das beschrieben wird, wie weitergemacht werden soll. Aber letztendlich ist die Kernfrage, was ist bezahlbar zukünftig? Was ist vielleicht auch effizienter beim Klimaschutz? Welche Maßnahmen wirken vielleicht besser mit weniger Geldeinsatz. Und das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren auch eine zentrale Frage sein für die Koalition.
Jetzt ist die Wirtschaft ja auch ein ganz zentrales Thema im Koalitionsvertrag. Die steht an allererster Stelle. Die soll wieder in Schwung kommen. Wie passt das genau mit Klimaschutz zusammen?
Naja, zum einen muss man festhalten, dass die Klimaschutzmaßnahmen, die Robert Habeck eingeführt hat, im Wesentlichen auch weitergeführt werden sollen. Das Ziel der Klimaneutralität 2045, dazu bekennt man sich. Und es geht jetzt darum, die Erneuerbaren weiter auszubauen. Auch dafür gibt es ein Bekenntnis. Auch der Netzausbau soll vorangetrieben werden. Das ist ja die größte Baustelle, glaube ich, im Energiebereich, dass da eben wahnsinnige Kosten mutmaßlich anfallen werden, um die Netze so auszubauen, dass eben die Energiewende auch funktionieren kann. Wir brauchen ja neue Stromautobahnen und da ist eben die Frage, wie bleibt das bezahlbar? Wie kann das überhaupt umgesetzt werden wirtschaftlich? Und von daher sind da einige Anpassungen auch vorgesehen und man versucht natürlich auch die Kosten zu drücken. Und da kann man jetzt fragen, wenn man jetzt in bestimmten Bereichen, sagen wir mal, mehr Wert drauf legt, dass es irgendwie sich rechnet, kann natürlich an der einen oder anderen Stelle eine ambitionierte Klimaschutzpolitik auch so ein bisschen unter die Räder kommen.
Sie haben es ja gerade gesagt, man will an der Klimaneutralität festhalten bis 2045, auch am Green Deal auf EU-Ebene und auch am Pariser Klimaschutzabkommen.
Da müssen wir mal eben dazwischen gehen. Verkehrsservice, Achtung, Falschfahrer auf der B33, A81 Konstanz-Singen. Zwischen Radolfzell und Kreuz-Hegau kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der B33, A81 Konstanz-Singen zwischen Radolfzell und Kreuz-Hegau ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Und zurück zum Global-Umweltmagazin.
Das ist ja mal schnell gesagt und geschrieben. Die Maßnahmen, die jetzt festgelegt sind, taugen die, um diese Ziele zu erreichen?
Also ich glaube, dass man schon gerade beim Ausbau der Erneuerbaren ähnlich weitermachen wird wie bislang mit dem gleichen Tempo. Ich sehe auch Ambitionen im Industriebereich, dass man da eben versuchen wird, in den Wasserstoffhochlauf weiter voranzutreiben, dass eben auch die Industrie immer stärker klimafreundlich produziert. Im Gebäudebereich und im Verkehrsbereich scheint es mir gewisse Aufweichungen zu geben oder eben auch gerade da in der Abwägung zwischen Kosten und Nutzen. Im Gebäudebereich wird das, finde ich, ganz besonders deutlich. Da wird ja gesagt, dass das Klimaschutzgesetz abgeschafft werden soll, aber gleichzeitig ist klar, dass da was anderes an die Stelle kommt, dass es eben auch weiterhin den Versuch geben wird, im Gebäudebereich dann die Klimaziele, die man hat, zu erreichen. Also Stichwort, dass man eben verstärkt auf Wärmepumpen setzt.
Aber wenn ich das richtig verstehe, an dem Heizungsgesetz oder Klimaschutzgesetz im Gebäudebereich, um das ja so viel gestritten wurde in der letzten Legislaturperiode, wird im Prinzip festgehalten.
Naja, der Koalitionsvertrag versucht sozusagen die beiden Ansätze von Union und SPD da unter einen Hut zu bringen. Also zum einen der Kernsatz, das Heizungsgesetz wird abgeschafft. Das war der Union besonders wichtig, während die SPD auch offen war dafür, das Heizungsgesetz zu verändern, zu novellieren, weil auch aus Sicht der SPD, glaube ich, dieses Heizungsgesetz, wie wir es jetzt haben, viel zu kleinteilig ist, viel zu sehr versucht, bestimmte Details zu regeln, ohne dabei vielleicht die Frage zu beantworten, wer kann sich was leisten überhaupt, welche Einsparziele sind überhaupt im einzelnen Heizungskeller zu erreichen. Und ich glaube, da will man genauer jetzt, sag mal, hinschauen, auf welche Details man im Zweifelsfall verzichten kann oder nicht. Aber das ist noch nicht genau festgelegt, sondern dieser Koalitionsvertrag gibt nur eine Richtung vor und lässt erahnen, dass man da wahrscheinlich entschlacken wird. Aber am Ende wird es weiterhin irgendein Heizungsgesetz geben, ja klar.
Bereich Verkehr, das Aus des Verbrenner aus, das die Union ja eigentlich auch mal versprochen hatte, steht nicht im Koalitionsvertrag. Wie sieht's denn aus mit der Förderung der E-Mobilität mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln wie Bahn, ÖPNV oder auch Stichwort Deutschlandticket?
Also das Deutschlandticket soll ja erhalten bleiben und auch zu dem Preis, der jetzt gilt. Und das soll erst ab 2029 ansteigen. Also das finde ich schon überraschend. Man hätte ja sagen können, die Preise gehen deutlich schneller hoch für das Deutschlandticket, weil ja die Finanzierungsfrage da auch ein bisschen umstritten ist zwischen Bund und Ländern. Insgesamt auch da das Versprechen oder die Zusage zu investieren in den Ausbau der Schienenwege, auch natürlich der Straßen und Brücken. Das ist ja auch ein Teil des Investitionsprogramms von 500 Milliarden Euro, wo man gesagt hat, im Verkehrsbereich insgesamt muss investiert werden. Was natürlich aus Umweltgesichtspunkten nicht besonders gut ist, ist, dass die Luftverkehrssteuer abgesenkt wird. Das heißt, Fliegen wird günstiger. Und im Autobereich muss man sagen, dass auch da so eine Art Formelkompromiss gefunden wurde. Also am Verbrenner aus wird prinzipiell schon festgehalten. Es ist aber auch das Wort Technologieoffenheit, das da auftaucht. Und wie das dann genau ausgestaltet wird, auch auf europäischer Ebene, wie sich das weiterentwickelt, also welche Regeln dann ab 2035 tatsächlich gelten, wird ja auch zum großen Teil auch in Brüssel entschieden. Und ich glaube, da wird vor allen Dingen das Bemühen sein dieser Bundesregierung, die deutsche Autoindustrie, ja, letztendlich der zu ermöglichen, dass da zum Beispiel Strafzahlungen ausbleiben, dass der Druck nicht zu groß ist. Also man wird versuchen, beides im Blick zu haben, dass die Autoindustrie diese Transformation schafft, auch den Erhalt der Arbeitsplätze schafft, zum großen Teil zumindest, und gleichzeitig eben auch Klimaziele erreicht werden.
Herr Polanski, Ihre Einschätzung, ist mit dieser schwarz-roten Regierung ambitionierter Klimaschutz zu erwarten?
Ich würde schon sagen, ja, man wird da weitermachen, wo man die letzten Jahre auch schon vor der Ampelkoalition gearbeitet hat. Gerade der Ausbau der Erneuerbaren wird weiter vorankommen. An der einen oder anderen Stelle wird es wahrscheinlich gewisse Entschärfungen geben, aber am Klimaziel 2045 will man festhalten.
Das war Martin Polanski aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Vielen Dank, Herr Polanski.
Bitteschön.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgenommen. Vermutlich jeder, der auch mal draußen unterwegs ist, hat es mittlerweile bemerkt, es ist zu trocken. Und das belegen auch die Daten. Von Januar bis März hat es viel zu wenig geregnet, teilweise nur ein Fünftel der sonst üblichen Menge. Und der März war der trockenste und wärmste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Sonnenanbeter sind im Glück, aber eigentlich wissen wir alle, das ist nicht gut. Wir brauchen dringend Regen. Was bedeutet die Trockenheit für Landwirtschaft und den Wald? Müssen wir mal wieder einen Dürresommer befürchten? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Andreas Marx gesprochen. Er leitet den Dürremonitor beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Herr Marx, in den letzten beiden Monaten hat es in Deutschland wenig geregnet, zu wenig. Heißt das, wir stehen wieder am Beginn eines neuen Dürresommers?
Es hat zu wenig geregnet in weiten Teilen Deutschlands. Der Norden war deutlich stärker betroffen als der Süden. Also jetzt gerade im Februar und im März haben wir durchaus Schleswig-Holstein mit dem Schwerpunkt, aber auch Niedersachsen-Regionen gehabt, in denen es fast gar nicht geregnet hat. Der Süden ist ein bisschen eine Ausnahme, weil da zumindest der Januar ein bisschen nasser war als normal, sodass der nicht so stark betroffen ist. Die Frage nach dem neuen Dürresommer, die kann ich jetzt im Moment nicht beantworten. Und das ist relativ einfach zu erklären. Die Bodenfeuchte hat in Deutschland einen Jahresgang. Im Winter sind die Böden immer sehr nass. Und in den Sommer hinein werden sie immer sehr trocken. Wir sind im Moment in der Übergangsphase von dem in Deutschland sehr nassen Winter zu den sehr trockenen Böden, die wir im Sommer haben. Und im Moment wird eine Dürre angezeigt. Und Dürre bedeutet eben, dass es für die Jahreszeit wirklich sehr trocken ist, aber nicht absolut sehr trocken. Und das bedeutet eben, die Böden sind nicht staubtrocken, da ist noch ein bisschen Wasser drin. Die Vegetation fängt jetzt langsam an, wieder Wasser aus dem Boden zu ziehen. Also letztlich ist die Vegetation mit steigenden Temperaturen, das ist eigentlich der Grund, weswegen in den Sommer hinein die Böden immer trockener werden.
Darauf nochmal eingehend, Sie sagten gerade, die Böden sind im Prinzip ganz gut durchfeuchtet. Und wenn man sich die Karten ansieht, die eben die Wasservorräte zeigen, dann sind vor allem die Oberböden bis zu einer Tiefe von 25 Zentimetern trocken. Bis zu einer Tiefe von 1,80 Meter sieht es deutlich besser aus. Das heißt, wir haben jetzt auch in den Sommerreihen auf jeden Fall noch Reserven.
Durch die Trockenheit, die vor allem in den letzten zwei Monaten, sind die obersten 25 Zentimeter relativ stark ausgetrocknet. Darunter sind noch Wasserreserven, das heißt für die Landwirtschaft ist die Ausgangssituation nicht optimal, aber es ist jetzt auch keine wirklich ganz schlimme Situation. Und gerade für die Landwirtschaft bedeutet ein normaler Regen über den Sommer, dass dann auch keine Dürreschäden entstehen.
Herr Marx, was bedeutet denn der fehlende Regen für die Waldbrandgefahr?
Dürre und Waldbrandgefahr sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Die Waldbrandgefahr beschreibt die Gefahr, ob ein Waldbrand ausbrechen kann. Da guckt man also nicht tief in den Boden rein, wie viel Wasser da ist, sondern darin interessiert man sich vor allem, ob die obersten 5 Zentimeter, also quasi die Streuschicht im Wald, ob die trocken ist oder nass. Wenn man so einen Strahlungstag hat, also schönes Wetter mit viel Sonne, niedrige Luftfeuchtigkeit und die Streuschicht im Wald sehr trocken ist, dann ist die Waldbrandgefahr sehr hoch. Das bedeutet aber auch, wenn es dann einmal darauf regnet, dann geht die Waldbrandgefahr auch innerhalb eines Tages sehr schnell wieder runter. Und das ist eigentlich der große Unterschied zu der Dürre, wo wir angucken, wie viel Wasser in Bodenschichten drin ist. Das heißt, da reden wir zwischen 80 und 500 Litern Wasser, die unter einem Quadratmeter sind. Da sind die Prozesse viel langsamer. Das heißt, ein einzelner Niederschlag verändert den Dürrezustand nicht so stark. Für den Oberboden leicht, für den Gesamtboden eigentlich kaum.
Aber beides kann sich sehr schnell ändern. Sie sprachen es ja gerade bei der Waldbrandgefahr an. Das kann schon an einem Tag wieder komplett anders aussehen. Wie sieht es denn aus mit der Trockenheit über den Sommer hinweg? Gibt es da Anzeichen, dass es bestehen bleibt oder dass es sich nochmal komplett verändert?
Also gerade bei der Landwirtschaft kann man da jetzt überhaupt nicht sagen, ob es ein Dürresommer wird oder nicht. Dadurch, dass die Pflanzen ja unter der Oberfläche ausgesät werden in wenigen Zentimetern Tiefe, und von da aus nach unten Wurzeln ziehen die natürlich sehr stark aus dem Oberboden Wasser. Der Oberboden kann aber, wenn es eine Woche wirklich regnet, also ein Tiefdruckgebiet viel Regen bringt, wird er auch relativ schnell wieder sehr nass und das Wasser nutzen dann die Pflanzen. Und wir hatten in den letzten Jahren, haben wir zwei Jahre gehabt, und zwar 2014 und 2021, in denen die Böden im April, Anfang Mai extrem trocken waren. Und dann über den Sommer es aber einen normalen Niederschlag gab. Und es waren beides Jahre, die dann überdurchschnittliche Erträge in der Landwirtschaft gebracht haben. Also es zeigt sehr deutlich, für die Landwirtschaft kann man im Frühjahr in keinem Fall sagen, ob es ein Dürresommer wird.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Marx, wir haben im Prinzip gerade noch ein in Anführungszeichen ganz normales Jahr und Aussagen, wie der Sommer wird, wie die Ernte wird, auf was sich die Landwirtschaft einstellen muss, die lassen sich noch gar nicht treffen.
Es ist kein ganz normales Jahr, weil Dürre eben bedeutet, dass es im Moment so trocken ist, wie statistisch nur alle mindestens 5 Jahre erwartet wird. Aber gleichzeitig ist eben auch so, dass man trotzdem nicht sagen kann, dass mit Sicherheit ein Dürresommer vor der Tür steht.
Das war Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum. Und nicht nur die Landwirtschaft steht vor Herausforderungen, auch die Schifffahrt. Im Bodensee kann der öffentliche Nahverkehr, die sogenannte Weiße Flotte, nur sehr eingeschränkt fahren. Und der Pegel des Rheins ist so niedrig, dass es beim Transport von Waren jetzt schon zu Einschränkungen kommt. Und auch der Rheinfall in Schaffhausen, einer der größten Wasserfälle Europas, ist zurzeit deutlich weniger imposant. Das macht diesem Besucher Sorgen.
Man macht sich da wirklich Gedanken. Was passiert da? Rein immer weniger Wasser und. Wie sieht es in 10 Jahren aus, in 20 Jahren? Also schon, man muss da schon mal drüber nachdenken, warum, weshalb, wieso.
Aber eine Frage bleibt, wo ist das ganze Wasser eigentlich hin? Denn schließlich sind zunehmende Dürren nicht nur ein deutsches, sondern ein weltweites Problem. Aber der Wasserkreislauf auf der Erde ist ein geschlossener. Das heißt, wenn irgendwo weniger Wasser ist, muss woanders mehr sein. Jetzt zeigt eine Studie der Seoul National University, genau das Wasser, das an Land fehlt, lässt die Meeresspiegel ansteigen. Und eine Umkehr dieses Trends ist nicht abzusehen. Die Verlagerung des Wassers hat sogar Einfluss auf die Ausrichtung der Erdachse. Renate L. mit den Einzelheiten.
Ein Klimamodell des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage zeigt, dass zwischen 2000 und 2002 die Bodenfeuchtigkeit weltweit dramatisch abnahm und sich dieser Trend in den nächsten 15 Jahren fortsetzte. Es wird immer wärmer, also war es keine Überraschung, dass die Böden weltweit austrocknen. Nur wo ist das Wasser geblieben? In den Ozeanen, vermutete der koreanische Klimaforscher Ki-Wen So von der Seoul National University, und er hat dort danach gesucht.
Wir haben es mit Satellitenmessungen des Meeresspiegels probiert und auch mit Messungen der Rotationspole. Die können sich gegenüber dem geografischen Pol verschieben, wenn sich auf der Erdoberfläche große Massen verlagern.
Der Verlust des Wassers an Land wäre so eine große Masse. Die Rotationspole sind die Punkte, durch die die Erdachse läuft. Beide Messungen, Höhe der Meeresspiegel und Verschiebung der Rotationspole, zeigten, genau die Menge Wasser, die aus den Böden weltweit verloren ging, ist tatsächlich in den Meeren wieder aufgetaucht. Weitere Satellitendaten zur Gewichtsverteilung auf der Erde konnten das für die Zeit seit 2003 bestätigen.
Ein Teil des Wassers landet in Flüssen, ein Teil geht in die Atmosphäre und fällt als Regen ins Meer.
Weil es immer wärmer wird, verdunstet aus Böden und Pflanzen mehr Wasser in die Atmosphäre, bis die Böden so trocken sind, dass nicht mehr viel verdunsten kann. Fällt der Niederschlag als Starkregen, kann er in trockene Böden kaum eindringen und fließt ab. Außerdem fällt der meiste Regen sowieso über den Meeren, weil die 2/3 der Erdoberfläche ausmachen. In 4 Weltregionen ging die Bodenfeuchte in den Jahren 2003 bis 2021 besonders stark zurück. Im Süden der USA, im Osten und Süden Südamerikas, in Zentralafrika und auf dem eurasischen Kontinent, in einem Streifen etwa von der Ukraine bis China sowie in der Region Iran-Pakistan.
Wir haben in Eurasien im 21. Jahrhundert weniger Niederschläge und mehr Verdunstung aus Böden und Pflanzen. Das hat wahrscheinlich den größten Einfluss auf künftige Wasserressourcen.
In Mitteleuropa ist diese Entwicklung sehr viel schwächer ausgeprägt als weiter östlich. Der Klimawandel bringt einen stärkeren Wechsel zwischen feuchten und sehr trockenen Jahren, was sich vor allem auf flachwurzelnde, einjährige Pflanzen wie Getreide auswirkt.
Das heißt, mehr Jahre mit niedrigen Erträgen und mehr Jahre mit hohen Erträgen, dass aber insgesamt über längere Zeiträume der Ertrag ungefähr auf dem Niveau ist, das wir auch in der Vergangenheit hatten.
Anderswo auf der Welt überwiegen die trockenen Jahre. Da liegt es nahe, die Anbauflächen mit Grundwasser zu bewässern. Aber Ki-Wen So warnt.
Dieses Wasser verdunstet auch. Man kann das in einem Computermodell nachrechnen. Wenn man Grundwasser nach oben pumpt, ist der Nettoeffekt ein Verlust von Wasser an Land und eine Zunahme im Meer.
Und damit würden an Land auch die Trinkwasserreserven schwinden. Eine bessere Alternative wäre, Pflanzen anzubauen, die mit Trockenheit zurechtkommen. Langfristig hilft nur, den Klimawandel und damit den globalen Temperaturanstieg zu stoppen.
Erneuerbare Energien sind vor allem für die Länder interessant, die genug Wind oder Sonne haben. Letzteres haben die Kapverden mit 6 bis 8 Stunden pro Tag genug. Deshalb wollen sie jetzt mit der Sonne in die Zukunft fahren und setzen auf E-Autos. Es gibt kräftige Subventionen und Steuererleichterungen, dazu reichlich Ladesäulen und von den Werkstätten bis zur Feuerwehr wurden alle darauf eingestellt. Es gibt noch nicht einmal politischen Streit darum, obwohl bald Wahlen anstehen. Ende des Jahres läuft ein Pilotprojekt aus, an dem auch Deutschland beteiligt ist. Offiziellen Zahlen zufolge war es erfolgreich. Der Anteil der E-Autos an Neuwagen beläuft sich mittlerweile auf 8%. Die Kapverden sind somit in Afrika Vorreiter. Aber noch ist die E-Mobilität ein wirklich zartes Pflänzchen. Stefan Ehlert hat es sich auf der Hauptinsel Santiago angeschaut.
Mit einem Videoclip im staatlichen Fernsehen der Kapverden geht's los, Oktober 2023. Die Sängerin Fatou Diakité wirbt in dem Film für den Umstieg aufs Elektroauto.
Machen Sie mit bei diesem Wandel und tragen Sie mit dazu bei, dass wir in Cabo Verde einen umweltfreundlichen Verkehr entwickeln.
Die Sängerin Fatou Diakité ist auf den Kapverden sehr bekannt. Wahrscheinlich hat sie mit dem Werbefilm dazu beigetragen, dass dort heute rund 450 E-Autos über die Straßen rollen. Für die Kapverden ist das eine ganze Menge. Der Taxifahrer Adilson Gomes lebt auf Santiago, der größten der 9 bewohnten Inseln der Kapverden. Er hat sich für ein E-Auto der Mittelklasse entschieden. Ein Verbrenner in derselben Größe wäre für ihn zu teuer gewesen. Er habe viel weniger Importzoll zahlen müssen für seinen batteriebetriebenen VW als für ein herkömmliches Auto, sagt Gomes. Außerdem gäbe es für E-Autos Steuererleichterungen und günstige Kredite. Ladesäulen gäbe es darüber hinaus inzwischen auch genug. Eine der meistgenutzten Ladesäulen steht auf einem Parkplatz am Strand der Hauptstadt Praia. In der Schlange wartet ein junger Mann in einem E-Auto der Luxusklasse geduldig auf den Schnellladeanschluss.
Es ist ein innovatives System, es ist umweltfreundlich und gut für den Fortschritt im Land.
Mehr als 10 Millionen Euro für Subventionen beim Import von Elektroautos habe die Regierung bereitgestellt, bilanziert Alexandre Monteiro, der zuständige Minister für Industrie, Handel und Energie. Der Einsatz habe sich gelohnt. Schon heute seien 8% der importierten Neuwagen Stromer, fast doppelt so viele wie erwartet. Die Kapverden wollen schon 2030 mehr als die Hälfte ihres Energiebedarfs mit Wind- und Solarenergie decken. Der günstigere Strom soll auch im Verkehr genutzt werden. Deswegen, sagt Monteiro, sei ein Umstieg auf E-Fahrzeuge unvermeidlich.
Unsere Politik hat das Ziel, dass wir unabhängiger werden vom Import fossiler Energien.
Mit Dieselkraftstoff Strom zu erzeugen, sei allein wegen der Dieselkosten 4-mal teurer als Strom aus Erneuerbaren, rechnet der Minister vor. Importkosten zu verringern, auch für Kraftstoffe, das ist für das hochverschuldete Land wichtig. Nächstes Jahr sind Parlamentswahlen auf den Kapverden, doch keine Partei, sagt Minister Monteiro, stelle den Abschied vom Verbrennermotor auf der Inselgruppe in Frage.
Da gibt es Einigkeit im Land, dass wir die Elektroautos fördern wollen und die erneuerbaren Energien.
Mit Hilfe der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ und der globalen Umweltfazilität JEF haben die Kapverden die Elektrifizierung ihres Verkehrs angeschoben. Vom Ausbau des Stromnetzes über eine Werbekampagne bis hin zur Ausbildung von Fachleuten wurden viele Faktoren mitgedacht. Sicherheit und Verlässlichkeit seien wichtig, damit die Bevölkerung Vertrauen fasse zur neuen E-Mobilität, sagt der GIZ-Projektleiter Leo Pagnac.
Unser Ziel war es, den Startschuss zu geben und die Wende zu beschleunigen.
Doch noch sind E-Autos die Ausnahme im dichten Verkehr der Hauptstadt Praia und auch auf dem Land dominieren noch die Verbrenner.
Stefan Ehlert war das über E-Mobilität dort im Umweltmagazin Global vom SWR. Gleich gibt's die Nachrichten um 4 und danach kümmern wir uns um den Koalitionsvertrag, Reaktionen vom Tag danach und der Blick dabei auf wirtschaftliche Komponenten und auch die Frage, was wird eigentlich aus der Kultur? We'll be right back.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Juliette Groß. In Brüssel treffen sich heute die Verteidigungsminister der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Es geht um weitere Militärhilfe für den Abwehrkampf gegen Russland. Großbritannien hat schon ein Paket im Wert von umgerechnet mehr als 500 Millionen Euro angekündigt. Die Regierung in London denkt auch darüber nach, Truppen in die Ukraine zu schicken. Die Soldaten könnten laut einem Bericht des Telegraph bis zu 5 Jahre in der Ukraine stationiert werden und helfen, die Armee dort neu aufzustellen. Auch die Europäische Union verzichtet vorerst darauf, weitere Zölle auf bestimmte US-Produkte zu erheben. Präsident Trump lobte die Ankündigung. Aus der Nachrichtenredaktion Laura Janke.
Trump sprach von einem klugen Schritt. Die EU sei zu Vergeltungsmaßnahmen bereit gewesen, habe sich aber anders als China entschieden, sich zurückzuhalten. Für China gelten nach Angaben aus dem Weißen Haus Zollaufschläge von 145%. Für viele andere Staaten hatte Trump angekündigt, einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal auf Eis zu legen. Daraufhin hat die EU entschieden, geplante Abgaben auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA für 90 Tage ruhen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, man wolle Verhandlungen eine Chance geben.
SPD-Chef Klingbeil erwartet unter der künftigen schwarz-roten Bundesregierung mehr Zurückweisungen an den deutschen Grenzen als unter der Ampelkoalition. Das hat Klingbeil der Bild-Zeitung gesagt und auf mehr Grenzkontrollen verwiesen. Die Gewerkschaft der Polizei ist skeptisch. Der Vizevorsitzende Hüber erklärte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, für mehr Kontrollen müsse es zusätzliches Geld und Personal geben. Nach seinen Worten enthält der Koalitionsvertrag aber keine Selbstverpflichtung. Im Bundesrat wird heute darüber diskutiert, ob es künftig leichter möglich sein soll, Wölfe abzuschießen. In 13 Bundesländern leben derzeit insgesamt 209 Wolfsrudel. Es kommt immer wieder zu Weidetierrissen. Aus Berlin, Eva Ellermann.
Der Europarat hat deshalb den Schutzstatus für Wölfe von streng geschützt abgesenkt auf nur noch geschützt. Die antragstellenden Bundesländer hoffen, dass es damit leichter wird, Wölfe rechtssicher töten zu können. Doch der neue Schutzstatus muss noch in EU-Recht und in deutsches Recht umgesetzt werden. Brandenburg, das Land, in dem die meisten